Am Schluss haben sie noch den Laubfrosch gehört. Den habe ich vorhin nicht angekündigt. Er ist im Burghölzigebiet ausgestorben. Er gehört auch gesamtschweizerisch zur sehr stark zu den stärksten bedrohten Amphibienarten. Er ist in der Stadt Zürich. Ich musste da eine kleine Arbeit mal machen für das Gartenbauamt. Eigentlich nicht mehr vorhanden, bis auf zwei Tiere. Noch jetzt kurz zur Erdkrotte und zum Grasfrosch. Auch sie leichen wie der Wasserfrosch im Botanischen Garten. Die Laichzeit ist dieses Jahr schon vorbei. Sie war dieses Jahr sehr früh gewesen, nämlich für den Grasfrosch etwa am 4. 5. März. Dank der günstigen Witterung im Februar und März hat sich die ganze Laichzeit für den Grasfrosch etwa so zwei Wochen vorverschoben. Die Erdkrotte und der Grasfrosch müssen auf ihrem Weg im Teich vom Botanischen Garten leider auch Strassen überqueren. Eine davon ist die Vineggstrasse. Dort sind früher immer eine ganze Reihe von Grasfröschen und Erdkrotten und auch Bergmilch überfahren worden. 1987 hat dann der Naturschutzverein Kreis 7 und 8 vom Gartenbauamt verlangt, dass man da einen Fröschenzaun aufstellt während der Laichzeit. Und dort ist dann auch das Gemorde von diesen Tieren zurückgegangen und hat eine ganze Anzahl Tiere können retten. Es ist natürlich klar, dass für so eine Arbeit immer sehr viel Freiwillige braucht und mich wird das nicht lange in dieser provisorischen Form aufrechterhalten können. Wird wahrscheinlich in Zukunft, was einiges kosten wird, Strassenunterführungen machen. Wir hoffen dann auch, dass sie die Amphibien wirklich benutzen.
Ja, der Spaziergänger hat sicher diese niedrigen, eingeflochtenen Zäune gesehen. Wie funktioniert so ein Amphibienfangplatz?
Also der Zaun wird eigentlich möglichst quer zu der Wanderrichtung montiert, entlang von der Strasse, und besteht aus einem, in dem Fall aus einem kleinen Drahtgeflechtband, der oben zurückgebogen ist. Es gibt auch die Varianten von der Plastikzäune. Und da gumpen die Amphibien an diesen Dings rauf, an diesen Zäunen, und fallen wieder oben runter und laufen dann eigentlich so am Zaun an, probieren immer wieder rauf zu gumpen, bis dann irgendwo ein Kessel ist, wo es reinplumpset. Und den Kessel muss man dann möglichst schnell, also jeden Morgen und jeden Abend, leeren. Und besonders bei Regen hat es sehr viele Amphibien.
Schön. Bevor wir zur zweiten Teil gehen, machen wir eine kurze Musikpause.
Romancing, moving, shaking.
Wir haben also gesehen, dass das Gebiet eine recht grosse Vielfalt bedeutet. Die Vielfalt besteht auf landschaftliche oder allgemeine Natur. Wir haben historische Anlagen, wir haben alte, alte Villen, alte Berge, ein alter Dorfkern ist noch vorhanden und es gibt auch Landwirtschaft in diesem Gebiet. Jetzt, wie hat sich überhaupt dieses Gebiet so vielfältig biologisch erhalten können, Annemarie?
Also ein Grund dafür, dass so viel Grün geblieben ist, dass Landwirtschaft im Gebiet geblieben ist, mag sein, dass der Kanton sehr viel Land im Gebiet besitzt, und zwar um die Kliniken Burghölzli und um die epileptische Anstalt herum. Denn es hat früher ins Pflegekonzept von diesen Patienten gehört, dass sie in der Landwirtschaft können mitschaffen. Und dafür hat der Kanton dann eben einen grösseren Umschwung zu diesen beiden Kliniken aufgekauft. Die Landwirtschaft hat halt nicht so ganz intensiv und eben lebensraumschädigend müssen gelandwirtschaftet werden. Ein anderer Grund mag einfach sein, dass die Einzelbesitzer, die dort Land hatten, die Perk hatten, um ihre Villen und Häuser herum, einfach an ihrem Besitz gehangen sind, dass sie die Gärten haben weiterhin bestellt, dass sie nicht daran gewesen sind, interessiert waren, sie zu verkaufen oder irgendwie zu spekulieren. Heute mit diesen Erbengemeinschaften, die in deren ihre Hände dann eben die Besitz gefallen sind, wo weniger Beziehung zu dem Anwesen amig da ist, liegt es viel näher, dass eben verkauft wird, zum Beispiel an Immobiliengesellschaften wie die Merkur Immobilie, wo jetzt ein Projekt an der Flügasse aufgegeben haben. Dann, vieles ist natürlich sicher auch Glück und Zufall. Vielleicht, dass sich auch die Künstlerkolonie an der Südstrasse unten neben dem Nebelbach angesiedelt hat. Sie lässt sich inspirieren von einer unpflegten, wildromantischen Landschaft. Ihr Garten ist eine Wildnis. Durch das mag es einfach dazu geführt haben, dass halt in diesen Gärten drin Büsche und Bäume und Hecken in den Landwirtschaftsgegenden stehen geblieben sind. Dann auch durch das Glück ist der Landwirtschaftsbetrieb vom Herr Ruf immer noch in seinen Händen geblieben und er hat den Obstbaugarten stehen gelassen und mehr wüsste ich eigentlich nicht dazu zu sagen.
Ihr habt vorgeführt, dass recht viele verschiedene Tierarten in diesem relativ kleinen Raum existieren. Jetzt, wie ist es überhaupt möglich, dass so viele Tierarten an relativ kleinen Lebensraum miteinander auskommen können, Peter?
Es ist einerseits, muss man mal sagen, dass die Tierarten von denen der typische Kulturfolger sind von der Landwirtschaft, wie das schon gesagt worden ist, Grünspecht, Kleinspecht, Gierlitz, Distelfink, Vögel. Auf diesen Flächen hat man also die Tiere. Dann auch finden wir in den grossen Parkanlagen finden wir den Gartenbaumläufer, den Gierlitz. Es ist also eigentlich Strukturen, die der Mensch geschaffen hat. Das erlaubt diesen Tierarten da vorzukommen. Man muss aber doch sagen, dass die Tierarten aufgrund von ihren ökologischen Ansprüchen nicht unbedingt alle auf dem gleichen Fleck vorkommen. Dort, wo ein Tümpel ist, kann der Grünspecht nichts damit anfangen. Und wir haben ja in dem Gebiet auch andere Ansprüche, eben zum Beispiel von der Gartendenkmalpflege her, die Gärten, die sie wieder herstellen wie der Patumba-Park, die sind nur für einen kleinen Teil eigentlich von Tierarten, nämlich für einen gewissen Teil der Vögel, wertvoll. Dann der Bauer auf der Winnecke oben, der wird schliesslich auch von etwas leben können. Wenn wir jetzt verlangen vom Bauer und auch von diesen landwirtschaftlichen Restbetrieben, muss man sagen, von der Klinik Burghölzi und der Epilepsie-Klinik, von denen verlangt, dass sie jetzt mehr Brachflächen, mehr Magerwiesen machen, dann kann ein Bauer auch nicht davon leben, sondern er muss noch Fettwiesen haben, er muss Acker haben und Weide. Das braucht auch wieder mehr Fläche. Und wenn man heute alles zusammengenommen, muss man heute sagen, dass wir wirklich mit dem Flächenverhältnis zum all die können, die Ansprüche, die verschiedenen, zu erfüllen und eben die kulturellen, biologischen, stadtklimatischen Werte können zu erhalten, dass wir da wirklich möglichst viel Grünfläche erhalten.
Also wir haben gesehen, dass Erhaltung von Vielfalt ist von besonderer Bedeutung. Jetzt, was ist die Bedrohung für die Kulturlandschaft Burghölzli, Peter?
Bedrohung besteht einerseits in der Form von den verschiedenen geplanten und in Ausführung begriffenen Bauvorhaben. Sie nehmen Fläche weg, Grünfläche. Selbst wenn die ja nicht heute wertvoll ist, wie zum Beispiel vor der Klinik Balgrist, wo die Schultes-Klinik herkommt, so ist sie doch wertvoll vielleicht für zukünftigen Lebensraum. Wir müssen nämlich bei vielen Arten müssen wir ihren Lebensraum wieder können vergrössern, indem wir heute relativ wertlose Grünfläche wieder aufwerten. Die Wiese und der Acker vor der Klinik Balgrist und der Klinik Burghölzli ist aber doch nicht ganz wertlos. Er ist zum Beispiel für die Rauchschwalben, wo wir noch eine sehr grosse Kolonie in der Klinik Burghölzli haben, von essentieller Bedeutung. Dann, das ist einmal Grünflächenschutz. Das andere ist die Strukturen, die wir in Burghölzli haben, wie die Obstgärten, die Hecken, die offenen Bachläufe, die extensiv genutzten Weiden. Die sind alle sämtliche nicht geschützt im Burghölzi-Gebiet. Einzig geschützt sind ein paar Gartenanlagen, wie von der Villa Brandt. Also kann man heute einfach, der Besitzer könnte heute einfach kommen und all die Obstbäume umsagen. Man könnte ihm keinen Vorwurf machen von juristischer Seite her. Und das ist auch schon geschehen. Zum Beispiel, wo die Klinik Burghölzi ihren Rebberg erstellt hat, hat sie einen wertvollen Obstgarten umgehauen, wo der Kleinspech vorgekommen ist. Mit dem Ergebnis, dass natürlich der Kleinspecht verschwunden ist. Weiter ist auch die Situation zum Beispiel beim Waldrand am Burghölzi-Hügel oberhalb von der Burgholte auch nicht befriedigend. Das war früher ein sehr schöner, gestufter Waldrand gewesen. Das heisst, von den grossen Bäumen ist es über kleinere Bäume, Büsche und einem Hochstuden vorstreifen, dann ins offene Land übergegangen. Heute präsentiert sich der Waldrand sehr abgeschnitten und abgehackt, wie das eigentlich für die ganze Stadt Zürich leider üblich ist. Das ist der Hochwald und da kommt Peng ein Acker oder Peng kommt eine Wiese. Es hat gar keinen Übergang, der für Tiere, Vögel, Insekten sehr wertvollen Lebensraum bietet. Ein besonderes Übergangsbereich zwischen verschiedenen Gesellschaften wie Wald oder Wiese oder Bach oder Wiese, die sind sehr reich an der Fauna. Dann weitere Bedrohung ist natürlich die allgemeine Umweltemissionen. Ich glaube, gegen die können wir nur gesamtstädtisch oder gesamtschweizerisch etwas machen. Das übersteigt aber eigentlich Möglichkeiten vom Initiativkomitee. dann muss man auch sagen, dass die Tierarten, die wir hier im Burghölzigebiet noch finden, zum grossen Teil auch in anderen Gebieten außerhalb des Burghölzigebiets bedroht sind. Ich möchte da vielleicht aus dem Raumplanungsbericht 1987 vom Bundesrat etwas vorlesen, um den Rahmen etwas weiterzuspannen. Es heisst da in seinem Bericht zu Veränderungen der Landschaft. Am augenfälligsten sind die Veränderungen der Landschaft, vor allem der Verlust an Naturnähe. Es sind auch heute noch vorab schleichende Veränderungen, die Summe vieler geringfügiger Schritte, die einzeln kaum wahrgenommen werden, in ihrer gesamthaften Wirkung jedoch die Landschaft deutlich verändern und stark beeinträchtigen. Vor allem im Mittelland ist die Natur in den vergangenen 3 Jahrzehnten stark zurückgedrängt worden. Nutzungsmischungen, wie man es eben im Burghölzigebiet noch findet, sind aufgehoben, die Flächeneinheiten vergrößert, die Erschließung verbessert und die letzten naturhaften Bestände an das Muster der Nutzungen angepasst worden. Es heisst dann noch weiter unten zu den Agglomerationsräumen. In den Agglomerationsräumen verdichten sich ehemals locker bebaute Quartiere, wie man es eben auch im Burghölzigebiet noch findet. In Vorgärten und Hinterhöfen entstehen Autoabstellplätze, die Siedlungen dehnen sich aus, das Straßennetz wird länger und verzweigter. Landwirtschaftsflächen und Vegetationsbestände, soweit sie nicht Wald sind, gehen zurück. Umgeben von Bauten und Verkehrsflächen werden sie oft zu beziehungslosen Landschaftsresten. Im Burghölzigebiet haben wir die Situation Gott sei Dank noch nicht. Dann heisst es noch weiter, die Bäche und Flüsse mit ihren Ufergehölzen sind die letzten Elemente, die eine Verbindung zur naturnäheren Landschaft außerhalb der dicht besiedelten Fläche sichern. Das trifft leider auch grösserteils für das Burghölzigebiet zu. Für bodenlebende Lebewesen sind Bäche und Flüsse wie der Wildbach, Wehrenbach, und der Nebelbach sich die einzigen Verbindungen aus dem Burghölzigebiet raus zu anderen Lebensräumen, weil die Strassen sehr effektive Barrieren darstellen. Die Vögel selber die können natürlich fliegen und die benutzen, wie schon der erwähnte Grünzug am Anfang als Brücke.
Also offensichtlich die schleichenden Veränderungen sind im Vormarsch. Was kann der Einzelne dagegen unternehmen? Ich zum Beispiel oder meine Nachbarn oder Zuhörer. Wie kann man da etwas erreichen?
Er kann verschieden vorgehen. Also wenn er nicht im Burghölzigebiet wohnt, der Einzelne, dann kann er zum Beispiel im Gespräch oder dann, wenn es darum geht, wenn er zum Beispiel Gemeinderat ist, kann er sich in der politischen Diskussion dafür für dieses Gebiet einsetzen. Er kann also als Stimmbürger, als Bürger mit seinen politischen Rechten agieren. Was kann er sonst noch tun, wenn er im Gebiet lebt zum Beispiel und dort seinen Garten hat? Er kann zum Beispiel weniger Gift anwenden, also weniger Herbizid streuen, wenn möglich ganz darauf verzichten und auf biologischen Gartenbau umstellen. Es gibt da heute sehr gute Vorträge von verschiedenen Gesellschaften, die in biologische Gärtner einführen. Dann wichtig ist es auch noch, dass man nicht alles so bützelt und gerade aufräumt, dass man zum Beispiel Laub, was nicht gerade auf einer Wiese liegt, liegen lässt. Es bietet nämlich viel Unterschub für kleine Lebewesen, die dann auch wieder Nahrungsgrundlage sind für Vögel. Weiter kann er auch, wenn er Asphaltflächen hat, kann er die zum Beispiel renaturieren. Und er kann ausländische Sträucher durch Wildsträucher ersetzen. Dann von den ausländischen Sträuchern können die einheimischen Tiere kaum profitieren.
Wie wir gesehen haben, wir selber könnten etwas unternehmen, dass das Gebiet erhalten wird und wertvoll bleibt. Andererseits sind politische Entscheidungen im Gange, Initiative ist eingereicht. Jetzt, es wäre noch sehr wichtig zu wissen, wie es eigentlich weitergeht. Es sind verschiedene Bauvorhaben, die zum Teil geplant oder zum Teil bewilligt sind. Was ist das Schicksal von allen diesen Vorhaben, Klaus?
Ja, wie schon gesagt worden ist, die Initiative ist eingereicht. Es ist leider so, dass eine eingereichte Initiative auf Bauvorhaben keine Rechtswirkung hat. Das heisst also, Sachen, die bewilligt sind oder jetzt im Bewilligungsverfahren sind, kann man kaum aufhalten mit dieser Initiative. Es sagt dann, dass die Initiative ging so schnell durch die politische Mühle, dass sie zur Volksabstimmung oder zum Beschluss vom Rat rechtzeitig kommt, sodass dass das Bauvorhaben noch so weit rausgezögert werden kann, bis der Beschluss kommt, weil erst dann hat es eine Auswirkung auf das Bewilligungsverfahren. Darum ist auch unsere Forderung, dass man die Initiative sehr schnell behandelt beim Stadtrat, möglichst am Gemeinderat weiterleitet. Und dann liegt es natürlich auch am Gemeinderat, dass er dafür sorgt, dass das möglichst schnell zur Abstimmung kommt. Es ist leider so, dass wir ein bisschen zu spät kommen mit der Initiative. Es gibt Bauvorhaben, die Landschaft werden verändern in nächster Zeit, wo wir vermutlich nicht mehr aufhalten können. Aber denken Sie da, es hat noch Haufen andere Sachen, die man auch noch bauen könnte, auch noch zerstören. Und ich wäre sehr froh, wenn man die Landschaft, wie sie heute ist, zum grössten Teil könnte so erhalten. So, dass auch für weitere, zum Beispiel für unsere Kinder, aber auch für mich, wenn ich mal älter bin, dass ich auch da kann spazieren und weiterhin die Tiere anschauen kann.
Ich glaube, mit diesem Aspekt können wir unsere Sendung abschließen. Ich möchte für die Zuhörerinnen danken für die Aufmerksamkeit. Ich möchte Sie bitten, falls es so weit kommt mit der Abstimmung, werfen Sie ein Ja für das Anliegen ein. Und ich danke für die Beteiligten an der Diskussion. Zum Schluss haben wir noch ein Musikstück, eine Ballade von Sanders. Auf Wiederhören.
Ballade vom Nationalrat Hugo Sanders. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen haben sich die selber zugeschrieben. Wo als Kandidat für Hugo Sanders geredet hat vor der Wahl, hat jeder gemeint, wenn der einmal gewählt sei, wäre das anders und darum haben ein Haufen Leute vereint. Das Losungswort ausgeben, wählen der Sanders, der wird in der Schweiz dann endlich anders. Nach seiner Wahl hat er, es ist begreiflich, zuerst ein bisschen zugeschaut, wie es im Rat so geht. Denn bevor man es überlegt hat, reiflich ist es ja gescheiter, dass man nicht zu viel sagt. Aber wartet nur, hat er es anders gesagt, gleich wird es in der Schweiz dann endlich anders. Und er hat sich gründlich eingearbeitet und hat gewartet auf eine Gelegenheit. Mit der Rede, die er hat vorbereitet, den ist zu sagen, was sonst niemand sagt. Wenn's dem mal so weit ist, hat er's anders gesagt, dann müsst ihr schauen, dann wird's anders. Gelegenheit ist lang nicht gekommen, hingegen hat's ihn anfangen dünken mit der Zeit. Was er da sich vorgenommen hat, hat zu sagen, stimmt ja schon, doch ging's vielleicht ein bisschen zu weit. Es ist nicht ganz so einfach, hat er's anders gesagt, ich formuliere es gescheiter anders. Er hat gewisse Einwände müssen zugeben und hat Details gehabt, die nicht gestimmt. Und ich muss auch, hat er gedacht, darauf schauen, dass der Bundesrat es nicht übel nimmt. Mit dem Kopf durch die Wand, so hat er es anders gesagt, das nützt ja nichts, dann wird es nicht anders. Er hat korrigiert, ergänzt und gestrichen, immer wieder an seiner grossen Rede. So ist es gekommen, dass die Amtsdauer ist verstrichen, ohne dass er Jesus gehalten hat. Manche wird er Sanders jetzt auslachen und wird denken, ja, das kommt davon. Die, die selber nichts wollen anders machen, lachen sicher besonders schadenfroh. Darum machen sie anders als der Sanders. Nämlich macht es anders, wird's nicht anders. Darum macht's anders als der Sanders. Nämlich macht's anders, wird's nicht anders.
Ja, bevor wir das Quartierjournal wiederholen, noch ein Hinweis im Zusammenhang mit der Burghölzli-Initiative. Es gibt am Samstag, am 27. Mai, einen geführten Umgang zur Kulturlandschaft Burghölzli. Das im Rahmen der Veranstaltungsreihe Ökoforum, wo Veranstaltungen zur Stadtökologie macht. Das ist also am 27. Mai, am 8. Der Treffpunkt ist die Tramstation Balgrist. Jetzt aber zur Wiederholung vom heutigen Quartierjournal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Radio Riesbach präsentiert Ihnen das Riesbacher Quartierjournal, zusammengestellt von Stefan Schmid.
Die Zürcher Tageszeitungen haben in den letzten Wochen sehr ausführlich über die Nutzungsänderung von der Villa Abegg an der Zollikerstrasse 117 berichtet. Die Universität Zürich will dort im nächsten Jahr ein Zentrum aufbauen, das ganz speziell ethische Fragen will nachgehen. Wissenschaft und Forschung sollen für solche Fragen sensibilisiert werden. Die Villa Abegg ist 1962 am Kanton zugefallen. Zweckbestimmung ist dort schon umrissen. Das Haus soll zur Förderung von wissenschaftlichen Studien und der Forschung an der Uni Zürich dienen. Gestern Abend war im Kirchengemeindehaus Neumünster das Handharmonika-Spielen Trumpf. Im Rahmen einer grossen Abendveranstaltung hat das Handharmonika-Orchester Zürich sein 60-jährige Bestehen gefeiert. 20 Aktive gehören zu dem Orchester und im Hintergrund wird es von 180 Passivmitgliedern getragen. Am letzten Dienstag ist in der Galerie ACS am Higgibachplatz eine Ausstellung aufgegangen, die 50 Bilder aus dem Nachlass von Edmund Wunderlich zeigt. Der Schweizer Bergmaler ist 1985 im 83. Altersjahr gestorben. Seine Bilder, teils in Öl, teils als Linolschnitt ausgeführt, haben alle unsere Bergwelt zum Thema. Sie wird in kräftigen Strukturen und Farben wiedergegeben. Jeweils vom Montag bis Freitag kann man zwischen dem Morgen um 9 Uhr und dem Nachmittag um 5 Uhr an der Forststrasse 95 schauen. Seit dem Donnerstag kann man in der Galerie Commercio Skulpturen von Willi Gutmann aus Oberhasling sehen und Abstraktionen von Giovanni Huber, einem 50-jährigen freischaffenden Maler von Glattfelden. Die Galerie Commercio an der Mühlebachstrasse 2 ist täglich vom Morgen um 11 Uhr bis zum Abend um 11 Uhr offen. Im Museum Bellerive läuft die Ausstellung mit Gitter- und Netzkreationen noch bis am nächsten Sonntag. Heute hat das Publikum zu dieser Ausstellung vom 2 bis 5 Uhr freien Zutritt. Der Jürg Judin vom Kino Razzia kündet jetzt die letzten Vorstellungen an. Noch bis und mit am nächsten Mittwoch kann man an der Seefeldstrasse 82 «Wenn die Kraniche ziehen» oder «The Fruit Machine» sehen. Dann fährt in dem besonderen Quartierkino das grosse Ausräumen an. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nochmals das Quartierjournal von Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Heute Nachmittag wird an der Bläulerstrasse 60 die Epi-Kilbe 89 weitergeführt. Das Patientenfest steht auch uns Quartierbewohner offen, und zwar vom 2 bis 5. Zum Kilbi-Betrieb kommt heute Nachmittag auch noch ein Wunschkonzert für die Patienten, eine Kaffeestube und verschiedenes an Spielen. Am Seniorentreff von morgen Nachmittag wird ein Dokumentarfilm gezeigt. Es ist das ein Porträt von der Malerin Gabriele Münter. Anfangen tut die Veranstaltung morgen um 14:30 an der Teufelstrasse 146. Die katholische Gemeinde Erlöser führt morgen Abend ihre ordentliche Frühlingsversammlung durch. Anschliessend gibt der Chef vom Bestattungs- und Friedhofamt, der Herr Bolliger, Hinweis zum Thema «Ein plötzlicher Tod, was ist zu tun?». Die Versammlung ist morgen Abend um 8 Uhr im Pfarreisaal Erlöser. Der schwedische Autor Jan Midral kommt am Dienstag in unser Quartier und hält eine Lesung in der CVB-Buchhandlung am Hottingerplatz. Er liest am Dienstag vom 8. Uhr weg aus seinem Werk. Die reformierte Gemeinde Neumünster hat am Mittwoch ihre Gemeindeversammlung am 7:30 Uhr im Kirchengemeindehaus an der Seefeldstrasse 91. Unter anderem wird der Antrag von der Kirchenpflege behandelt. Der Antrag will, dass die alte Tonhallenorgel ins Neumünster eingebaut wird. Zum Schluss jetzt noch ein Hinweis auf unsere Sendungen. Radio Riesbach hat schon verschiedentlich Gäste Gelegenheit zum Sendungen machen gegeben. Das ist dann auch ab dem nächsten Dienstag wieder der Fall. Kantonsschüler von der Kanti Freudenberg gestalten jeweils am Dienstag und Mittwoch von unserem Studio aus ein Morgenradio für die Enge für Wollishofen und Leimbach. Sie machen das vor der Schule vom 5:45 bis 7 Uhr am Morgen. Das Programm wird aus Musik und Informationen aus dem Kreis 2 bestehen, sowie ein Pressespiegel und Veranstaltungskalender. Selbstverständlich auch das Programm werbefrei. Am Montag, also morgen, gibt es eine Pilotsendung dazu. Dort sind dann alle die dabei, die dann künftig in diesen Morgensendungen dabei sind. Der Versuch ist vorläufig bis zum 14. Juli befristet. Auf der Welle von Radio Riesbach, 93,0 MHz also, jeweils am Dienstag und Mittwoch am Morgen um 17:45 Uhr, Kreis 2, Morgenradio und morgen Abend eine Pilotsendung dazu. Jetzt noch der Programmausblick für unser eigenes Programm. Morgen Abend wiederholen wir ein Interview mit Denise Wech, wo die Organisation Servas International vorstellt. Es geht um den Kontakt zwischen Gästen und Gastgeber in über 50 Ländern. Und am Donnerstag wird nach dem Quartierjournal vom 8. ebenfalls Thema Reisen aufgegriffen. Der Beat Ramseyer berichtet von seiner kürzlichen Indienreise, das also am 27. April. Das wäre es wieder mal gewesen von Ihrem Quartierradio im Radio Riesbach. Vom Mikrofon verabschiedet sich der Pio Marzolini und von der Technik der Olivier Bron. Einen schönen Sonntag miteinander. Thank you.